بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Zuerst einmal, vielleicht, wenn wir ein Foto machen würden von den Brüdern, wie sie hier sitzen, dann würden wir an die Sitzungen der Satane denken, die nicht zusammen sitzen, sondern man sollte sich zusammen hinsetzen, weil wir sind hier nicht im Club, wo wir uns die besten bequemen Sitze aussuchen und wir uns ausruhen, sondern wir sind hier, um zu lernen, oder nicht? Und ihr seid Vorbilder für andere, solltet ihr euch auch dementsprechend an Verhalten, inshallah. Und das gilt auch besonders beim Jum'a-Gebet. Da sucht man sich nicht hinten die bequemsten Plätze aus, und dann sucht man möglichst in der ersten Reihe zu sein. Logisch, ne? Damit man auch die größte Belohnung bekommt, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, heißt, beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Menschen werden so lange immer hinterher dackeln, sage ich mal auf Arabisch sinngemäß übersetzt, bis Allah subhanahu wa ta'ala auch am Tag der Auferstehung dafür sorgen wird, dass es die Letzten sein wird. Also die hinten in den Gebetsreihen sein wird, werden auch Yawm al-Qiyamah immer die Letzten sein. Und die immer eifern und immer vorne sein wollen, werden auch Yawm al-Qiyamah die Ersten sein, eifern. Von nichts kommt nichts. Du denkst, du kommst kostenlos nach vorne. Okay. Es geht immer eine Leistung dafür, die dann mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ergänzt wird, inshallah ta'ala. Wir machen heute in Bidnillahi ta'ala weiter, wie angekündigt, mit dem 169. Satz. Der 169. Satz, und wir haben heute vor, zwei Sätze zu machen, also zwei Abschnitte zu machen, 169 und 170. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, ebenso glauben wir an die Strafe im Grab für den, der sie verdient, an die Fragen von Munkar und Nakir über seinen Herrn, das heißt des Gestorbenen, seine Religion, seinen Propheten, und zwar auf die Art und Weise, wie es überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten radiallahu ta'ala an. Das ist der 169. Satz, und weil er zusammenhängt mit dem 170. fügen wir ihn auch hinzu. So sagt er, das Grab ist entweder ein Garten der Gärten des Paradieses oder eine Grube der Gruben der Hölle. In diesem Abschnitt redet der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam al-Tahawi, über einen Glaubensaspekt unserer Religion, der zu Al-Ghaib gehört. Und zwar zum Wissen über das Verborgene. Und wir glauben fest daran, dass der Mensch, nachdem er verstorben ist, natürlich wieder auferstehen wird. Allerdings gibt es zwischen diesen zwei Phasen, zwischen der Phase des Lebens auf dieser Welt und der Phase der Auferstehung, das heißt, dass der Körper wieder lebendig wird, eine Zwischenphase, das ist die Phase, die wir gewöhnlich als den Tod bezeichnen. Und in dieser Phase, auch wenn es den Anschein erwecken macht, dass der Mensch tot ist und nichts geschieht in dieser Phase, so ist es in Wirklichkeit nicht der Fall. So ist es in Wirklichkeit nicht der Fall. Dafür gibt es unglaublich viele Textbeweise aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die über dieses Zwischenleben berichten. Das heißt, man ist für die Welt, aus Sicht dieser Welt sind diese Menschen gestorben. Warum? Weil sie sich in ihren Gräbern nicht mehr bewegen. Aber aus Sicht der jenseitigen Welt findet dort eine spezielle Form des Lebens statt. Und dieses Leben, auf Arabisch erstmal heißt Leben Hayah. Man sagt auch manchmal Hayat. Und dieses Zwischenleben nennt man Hayatun oder Al-Hayatu Al-Barzakhiyya. Man abkürzt, indem man einfach sagt Barzach. Man sagt Barzach. Mit Barzach meint man eben das Leben, entweder man sagt manchmal das Leben im Grab oder das Leben vor der Auferstehung. Dieser Teil ist ein wesentlicher Teil unseres Glaubens an das Jenseits und auch an die Auferstehung. Und wie auch bei vielen anderen Themen der Aqidah, wurde das aufgenommen, weil es Menschen gab im Laufe der Geschichte und bis an den heutigen Tag Leute gibt, die eben nicht daran glauben, dass der Mensch in seinem Grab entweder einer Wonne oder einer Strafe ausgesetzt ist. Und deswegen hat der Autor, rahimahullah ta'ala, das in den Aqidah-Text aufgenommen, damit wir uns nicht verwirren lassen und in die Irre führen lassen durch irgendwelche fehlgeleiteten Glaubensgemeinschaften, die dem islamischen Glauben in diesem Zusammenhang widersprechen. Da schauen wir uns mehrere Textbeweise an, und es ist auch wichtig in diesem Zusammenhang, für uns ist nicht nur wichtig der Glaube an diese Angelegenheiten, das heißt, uns ist nicht nur wichtig der Glaube daran, dass ich euch sage, wir glauben an das Leben nach dem Tod und wir glauben, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass dieser Glaube an das Jenseits eine Auswirkung haben soll, auf was? Auf dein Leben in diesem Leben. Weil letztendlich hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses, also letztendlich ist dieses Leben vergleichbar mit einem Saatfeld. Du säst und im Jenseits wirst du das ernten, was du gesät hast. Insofern, wenn dein Glaube dich nicht dazu gebracht hat, dass du in diesem Leben dich vorbereitest auf das, was im Jenseits passieren wird, dann hat er dein Glaube keine Früchte getragen. Und deswegen sind die Taten, die man für Allah macht, was heißt denn letztendlich, ich mache eine Tat für Allah? Das heißt letztendlich, ich glaube daran, dass Allah Azza wa Jal mich sieht und weiß, dass ich diese Tat mache in der Hoffnung, dass er mir, nachdem ich verstorben bin und zu Erde geworden bin, und nachdem er mich wieder zum Leben auferweckt hat und nachdem ich erlebt habe, was Allah für mich bestimmt hat, was ich alles erleben werde am Tag der Auferstehung, irgendwann einmal werde ich das Paradies betreten und Allah wird mich belohnen für diese Spende, für dieses Gebet, für diese Wohltat, die ich geleistet habe. Deswegen, das ist die Auswirkung des Glaubens auf dieses Leben. Er spricht zu den Menschen Gutes. Er tut niemandem Unrecht. Er ist den Menschen gegenüber zuvorkommend. Er verzeiht. Er ist nachsichtig. All das, warum? Weil er eben fest davon überzeugt ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, an dem diese guten Taten zum Vorschein kommen und eben nicht verborgen bleiben, wie sie in diesem Leben verborgen geblieben sind. Deswegen, wenn wir uns unterhalten über den Glauben an das, was im Grab geschieht, dann ist das nicht einfach nur, dass wir sagen, ja, wir glauben das, was im Grab geschieht. Wir glauben das, was der Prophet uns darüber berichtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Nein, das muss eine Auswirkung haben auf dich in diesem Leben. Das muss eine Auswirkung haben auf dich, wie zum Beispiel, wenn du fest daran glaubst, dass diese Menschen in ihrem Grab, ihre Taten sind beendet und sie brauchen dringend das Dua der rechtschaffenen Menschen. Sie brauchen dringend die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, dann erbittest du sie für sie verstorben. Dann kümmerst du dich um sie. Genauso wie du es hoffst, dass wenn du eines Tages in deinem Grab sein wirst und du wirst in deinem Grab mit Sicherheit länger sein, als du auf der Erde gewesen bist. Du erhoffst dir und wünschst dir, dass es Menschen gibt, die für dich beten werden, die vielleicht mal zu deinem Grab vorbeigehen werden und mal für dich gute Worte bei Allah subhanahu wa ta'ala versuchen einzulegen, indem sie Dua für dich machen. Das hoffst du, weil das wird eine Zeit sein, Allah alleine weiß, wie lange das dauern wird. Und das ist die Auswirkung, die es haben soll, wie gesagt, auf unser, und deswegen eine Auswirkung davon, unseres Glaubens an das, was im Grab geschieht, ist, dass du tatsächlich mal deine 7 Sachen packst, zum Grab gehst, zu einem Friedhof gehst, und dorthin gehst, um dich ermahnen zu lassen. Um dir bewusst zu machen, dass du dort viele Jahre verbringen wirst eines Tages. Und das kann schneller geschehen, als man denkt. Nur wenn es geschehen ist, hast du in deiner Hand keine Macht mehr. Du kannst niemanden mehr darum bitten, dass er für dich betet. Und deswegen ist das Beste, wie man sich auf diesen Tag vorbereitet, indem man selbst möglichst viel Gutes tut. Für sich, für Allah subhanahu wa ta'ala. Schauen wir uns verschiedene Texte, Beweise an,
die natürlich erstmal uns ganz klar beweisen sollen, dass es dieses Leben gibt. Denn wem widersprechen wir hier? Wir widersprechen denjenigen Sekten, die nicht daran glauben. Und warum glauben sie nicht daran? Die Argumentation einfach teilweise so einfach ist und so billig ist, dass gesagt wird, ihr seht doch, dass dieser leblose Körper sich nicht mehr regt. Und ihr seht doch, dass es nicht übereinstimmt mit dem, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und zwar, dass das Grab für den einen so weit gemacht wird, so weit das Auge reicht. Sie sagen, du siehst doch, wie eng das Grab ist. Und wie kann das übereinstimmen mit den Überlieferungen? Das heißt, ihre Sichtweise dieser Dinge ist so einfach, so simpel, dass sie, Gott bewahre, die authentischen Überlieferungen zurückweisen, nur weil sie nicht übereinstimmen mit dem, was sie mit ihren Augen sehen können und was ihr Verstand begreifen kann. Gott möge, subhanahu wa ta'ala, sie recht leiten oder sie von uns weit entfernen, dass sie unsere muslimischen Geschwister nicht damit beeinflusst. Denn letztendlich führt es zu nichts anderem, als dass man leugnet, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Wenn wir im Koran Karim lesen, sehen wir zum Beispiel eine Ayah. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, über den Pharao in Surat Ghafir, in den Versen 45 und 46, sinngemäß, also erstmal auf Arabisch, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Also, der Pharao, wie wir alle wissen, ist logischerweise als Kafir gestorben. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, dass der Pharao und seine Herrscharen, Allah sagt, dass sie werden dem Feuer vormittags und nachmittags ausgesetzt. Okay, sie werden dem Feuer vormittags und nachmittags ausgesetzt. Das sagt Allah wann? Allah sagt es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jahrtausende nachdem Moses überhaupt gelebt hat mit der Pharao. Sie werden dem Feuer vormittags und nachmittags ausgesetzt und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt könnte man denken, gemeint ist ein Feuer am Tag der Auferstehung, richtig? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und am Tag der Auferstehung wird gesagt werden, lasst die Familie oder die Sippe Pharaos die strengste Strafe betreten. Also geht es hier nicht in der Ayah, am Anfang der Ayah, um das Feuer der Hölle, sondern es geht um eine Strafe des Feuers im Grab. Weil das ist das, wo sie sich jetzt gerade befinden. Und natürlich, auch manche Leute sagen, deren Verstand Allah subhanahu wa ta'ala nicht recht geleitet hat. Sie sagen, wie kann es sein, dass diese Menschen dem Feuer ausgesetzt werden? Wenn sie dem Feuer ausgesetzt wären, dann wären doch die Gräber Feuer. Dann würden doch die Gräber brennen, dann wäre es doch heiß. Und so einfach denken die Leute. Also als hätten die Sahaba radiallahu ta'ala, als sie das vom Propheten gehört haben, sallallahu alaihi wasallam, nicht darüber nachdenken können. Also der Prophet sagt, die werden ihren Grab bestrafen mit Feuer. Okay? Und die Sahaba sitzen da und verstehen nicht, was er meint. Und fragen auch nicht nach. Die Sache ist ganz einfach. Sie haben verstanden, sie haben sogar besser verstanden als du und ich. Nur sie wissen, dass der Prophet vom Verborgenen spricht, sallallahu alaihi wasallam, und das Feuer, das wir kennen, ist nicht das Feuer, was im Grab ist. Und sie würden sich wünschen, wenn es das Feuer ist, das wir kennen würden. Deswegen, als Allah sagt, und am Tag der Auferstehung wird gesagt werden, lass die Sippe Pharaos in die strengste Strafe eintreten, bedeutet eindeutig, dass es hier um den Tag der Auferstehung erst geht und vorher ging es eben nicht um den Tag der Auferstehung. Schauen wir uns eine andere Ayah an. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Tur, in der 45. bis 47. Ayah, so lass sie, bis sie den Tag antreffen, an dem sie wie vom Donnerschlag erschlagen werden, Am Tag, an dem ihnen ihre List nichts nutzen wird und sie auch keine Hilfe erhalten werden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala darauf folgende Ayah: Und diejenigen, die Unrecht getan haben, werden wahrlich einer Strafe ausgesetzt werden, die noch weniger ist als diese. Die noch weniger ist als diese. Das heißt also, welche Strafe werden sie ausgesetzt? Ja, die werden der großen Strafe. Das heißt ja, lass sie im Stich bis an den Tag, den sie antreffen werden und an ihm wie vom Donner erschlagen werden. Das ist der Tag der Auferstehung. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass diejenigen, die Unrecht getan haben, auch noch einer kleineren Strafe ausgesetzt werden. Und diese Ayah ist allgemein und darunter fällt durch die allgemeine Ausführung. Manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist damit die Strafe, die sie im Diesseits erhalten. Das kann natürlich sein, aber es schließt nicht auch die Strafe des Barzach aus. Nun schauen wir uns einen der wichtigsten Hadithe in Bezug auf das Leben nach dem Tod und vor der Auferstehung an. Und dieser Hadith ist einer der Beweise für die Prophetie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn niemand weiß, was im Grab an verborgenen Dingen geschieht, es sei denn, er hat es selbst erlebt und dann kann das niemandem mehr erzählen, oder es ist von Allah subhanahu wa ta'ala ihm eingegeben worden. Der Hadith ist der berühmte Hadith von Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala. Er sagte, rahimahullah wa radiallahu anhu, wir waren einmal auf einem Begräbnis in Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad ist einfach Gharqad ist der Name eines Baumes. Ich habe gefunden, man sagt Nitraria, wie dem auch sei, ist der Name eines buschartigen Baumes. Und es gibt eine Stelle, die so hieß, weil sich dort viele dieser Bäume befanden. Das heißt, wie man sagen würde, die Stelle mit den vielen Gharqad-Bäumen. Einfach eine Ort. Er sagte, radiallahu, wir waren einmal auf einem Begräbniszug bei Baqi' al-Gharqad. Da kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns. Er saß sich hin und auch wir saßen uns um ihn herum hin. Als ob sich ein Vogel auf uns befände. Was heißt das? Gemeint ist die innere Ruhe. Ne? Gemeint ist die Ruhe, denn wenn ein Vogel sich auf dich befindet, sobald du dich bewegst, fliegt er weg. Da er aber die ganze Zeit quasi da war, ja, bedeutet das, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam solch einen Respekt erwiesen, dass sie nicht nur nicht geredet haben, während er Vortrag gehalten hat, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass sie nicht die kleinste und leiseste Bewegung machen. Und manche Gelehrte, auch in der, das lernt man in den Unterrichten über Anstand und Benehmen, manche der Schüler von Gelehrten von früher, sie haben sogar ihre Stifte gewählt, denn manche Stifte, wenn man schreibt, machen unglaublich lautes Geräusch. Gerade Bleistifte zum Beispiel, ja? Im Gegensatz zu Tinte zum Beispiel, ja? Oder manche Kugelschreiber. Und sie haben gesagt, ich kann nicht im Unterricht, während mein Lehrer redet, schreiben mit einem Bleistift, weil der macht viel zu laute Geräusche. Und wenn das jeder macht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anhört. Oder sie haben gesagt, ich schreibe nicht mit einem Bleistift, weil wenn ich damit schreibe, muss ich ab und zu spitzen. Und spitzen macht unnötige Bewegungen, unnötige Geräusche und all das lenkt ab. Und deswegen heißt es, manchen Sitzungen von Hadith-Gelehrten, sie haben gesagt, wenn eine Nadel auf den Boden fallen würde, würde man sie hören. Ja. Heutzutage klingelt das Handy, die Tür geht auf, Tür geht zu. Manche kommen während dem Unterricht, sprechen den Vortragenden an und so weiter und so fort. Also die Zeiten haben sich geändert, was natürlich keine Rechtfertigung ist, dass wir dabei bleiben, sondern wir versuchen immer nach Vollkommenheit zu streben. Und das Vorbild sind eben die Sahaba radiallahu anhu. Als ob Vögel sich auf unseren Köpfen befänden, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Er sagte, während wir da saßen, machte man ihm, das heißt dem Verstorbenen, sein Nischengrab. Denn der Prophet kam an, bevor das Grab ausgehobelt worden war. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أعوذ بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب القبر. Ich suche Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab, sagte er dreimal, sallallahu alaihi wa sallam. Ich suche Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Und das ist übrigens auch eine Sunna für uns, das zu machen, natürlich, aber besonders im Salah. Besonders im Salah, wenn wir am Ende des Gebetes und Zuflucht suchen vor vier Dingen, so gehört eine Sache dazu, dass man vor der Strafe im Grab Zuflucht sucht. Und subhanallah, guck mal, wie schön es ist. Und Gott sei Dank ist es so, dass unser Prophet a.s. uns das vorgemacht hat. Wenn du jetzt wirklich jeden Tag mindestens fünfmal machst du ja vor dem Tashahhud diesen Dua, stell dir mal vor, yani, kann es sein, dass du Zeit deines Lebens fünfmal pro Tag zu den besten Zeiten, zu den besten Ibadat, jedes Mal Allah darum bittest, dass er dich beschützen soll vor der Strafe im Grab. Und dann Allah am Ende setzt sich trotzdem dieser Strafe aus. Yani, wir sagen immer, du sollst nicht nur einmal Dua machen, sondern mehrmals machen und die besten Zeiten aussuchen und so weiter und so fort. Und das machst du jetzt Zeit deines Lebens. Deswegen unsere Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er wenigstens einer dieser gesamten Bittgebete erhört, subhanahu wa ta'ala. Denn wenn er solch ein Dua erhört, dann bist du ein Erfolgreicher. Dann bist du erfolgreich. Denn wer diese Station erfolgreich bewältigt, so wird er auch das bewältigen, was danach. Wer das Grab überlebt, in Anführungsstrichen, für den wird das, was danach kommt, ein Klacks sein. Wer allerdings schon im Grab nicht besteht, so wird das, was danach kommt, für ihn noch schwieriger sein. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dreimal ich suche Zuflucht bei Allah vor der Strafe im Grab. Da sagte er, wenn der gläubige Diener sich dem Jenseits zuwendet und das Diesseits zurücklässt, das heißt also, er ist gerade am Sterben. Oder er ist gerade gestorben. Wenn er sich dem Jenseits zuwendet und dem Jenseits, Diesseits abwendet, steigen auf ihn die Engel hinab, als ob sich, wortwörtlich heißt es, als ob die Sonne sich über ihren Köpfen befinden würde. Gemeint ist, weil sie so strahlen. Sie haben bei sich Leichentücher aus dem Paradies und Balsam aus dem Paradies. Sie setzen sich dann, gemeint sind also hier die Engel der Barmherzigkeit. Denn bei jedem Verstorbenen kommen die Engel der Barmherzigkeit oder die Engel der Strafe. Sie setzen sich dann von dem Verstorbenen so weit hin, wie sein Auge reicht. Also gemeint ist, ihn weiter entfernen. Warum? Weil es gibt noch jemand anderes, der eine Aufgabe zu erledigen hat. Noch. Und zwar der Todesengel. Dann sagt er, danach kommt der Engel des Todes, setzt sich beim Kopf des Verstorbenen hin und sagt dann, o du erfolgreiche, o du beruhigte Seele, ayatuha nafs al-mutma'inna, al-tayyiba, du gute Seele, trete aus zu einer Vergebung von Allah und Zufriedenheit. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, daraufhin fließt sie aus dem Körper, so wie Wassertropfen aus dem Schlauch rausfließen. Gemeint ist, dass die Seele mit aller Leichtigkeit den Körper verlässt und die Seele den Körper gerne verlässt. Daraufhin nimmt er sie, das heißt der Todesengel nimmt die Seele zu sich. Wenn er sie genommen hat, lässt er sie in seiner Hand nicht einmal einen Augenblick und schon kommen die Engel der Barmherzigkeit und nehmen sie und legen sie in die Leichentücher des Paradieses. und in diesen Balsam. Dann tritt aus ihm ein Geruch, ein Duft hervor, der besser ist als der beste Moschusduft, den es jemals auf Erden gegeben hat. Und ihr wisst, der Moschusduft, das ist der König aller Düfte. Es gibt keinen wertvolleren Duft auf der Welt als den Moschusduft. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala lockt die gläubigen Menschen und spornt sie dadurch an. Im Koran Karim, was in Bezug auf die Getränke und in Bezug auf die Erde im Paradies und so weiter und so fort. Und der Prophet selbst sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Beste euer Parfüm ist der Moschus. Dann steigen sie mit ihm hinauf, das heißt mit dieser gläubigen Seele. Er sagte, jedes Mal, wenn sie an einer Engelschar vorbeikommen, sagen sie, was ist das für eine gute Seele? Und sie werden, und man antwortet ihnen und sagt, das ist der Sohn so, Sohn des Sohn so. Und sie nennen ihn bei seinen schönsten Namen, nachdem man ihn in diesem Leben genannt hatte. Bis sie dann zum untersten Himmel gelangen. Sie bitten dann darum, dass ihnen die Tore des Himmels geöffnet wird. Und es wird ihnen geöffnet werden. Dann begleiten ihn, das heißt den Verstorbenen, dann begleiten ihn aus jedem Himmel die Nahestehenden von ihnen bis zum nächsten Himmel. Jedes Mal, wenn sie zu einem Himmel kommen, jedem Himmel gibt es Engel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass im Himmel gibt es so viele Engel, dass es nicht einmal eine Stelle gibt, die so breit ist wie deine Hand, ohne dass es darin einen Engel gibt, der entweder betet und dabei steht oder verbeugt ist oder sich in einer Niederwerfung befindet. Das heißt, jedes Mal, wenn sie zu einem Himmel kommen, manche dieser Engel begleiten diesen Begräbniszug bis zum nächsten, zum zweiten. Und die vom zweiten Himmel bis zum dritten, vom dritten bis zum vierten. Der Prophet sagt, bis sich letztendlich zum siebten Himmel gelang. Da sagt Allah Azza wa Jal, Uktubu kitaba abdi fi'liyin. Das heißt, sinngemäß, legt das Buch meines Dieners in Illiyin. Illiyin ist ein Wort, das in Surat al-Mutaffifin vorkommt. Und damit ist die höchste Stelle gemeint im Paradies. Legt sein Buch in Illiyin. Das heißt, als würde, das ein Hinweis darauf, dass den Paradiesbewohnern gehören wird. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber bringt ihn zur Erde zurück. Denn aus ihr habe ich sie, die Menschen, erschaffen. Und zu ihr bringe ich sie wieder zurück und aus ihr bringe ich sie ein weiteres Mal hervor. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, daraufhin kehrt die Seele zu ihrem Körper zurück. Und es kommen zwei Engel zu ihm und bringen ihn dazu, sich hinzusetzen. Übrigens, diese Zeitspanne, das heißt jetzt die Seele, ist aufgestiegen bis zum siebten Himmel und kehrt jetzt zum Körper wieder zurück. Und jetzt kommen zwei Engel, bekannterweise Munkar und Nakir, und stellen ihm drei berühmte Fragen. Was ist in der Zwischenzeit schon geschehen? In der Zwischenzeit wurde der Verstorbene gewaschen von den Menschen. Und er wurde in Leichentücher gewickelt. Und die Leute haben sich von ihm verabschiedet. Und sein Grab wurde ausgehoben. Und man hat ihn begraben und den Sand auf ihn zugeschüttet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem authentischen Hadith überliefert über Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, er sagte, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Begräbnis fertig war, stellte er sich hin und sagte zu den Leuten, استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Das heißt, betet oder bittet Allah für euren Bruder um Vergebung. und bittet Allah um Festigung für ihn. Denn jetzt gerade wird er gefragt. Das ist also die Zeitspanne, die mittlerweile vergangen ist. Daraufhin kommen zwei Engel. Da sagt der Prophet im Hadith von Bara ibn Azib weiter, radiallahu anhu. Sie bringen ihn dazu, sich hinzusetzen. Und das ist auch eine Sache. Manche Leute sagen, wie sitzt er in seinem Grab? Wir haben ihn in Leichentücher gewickelt. Und wir haben ihn in den Sand eingebuddelt. Und er hat keinen Zentimeter Spielraum, sich zu bewegen. Wie kann es sein? Und wir sagen, subhanallah, wie wenig ist dein Glaube? Wie wenig ist dein Glaube? Allah Azza wa Jal ist zu allem imstande. Ist denn derjenige, der den Menschen hat sterben lassen und seine Seele in den siebten Himmel emporgehoben hat und seine Seele wieder zurückgebracht hat und den Menschen wieder auferstehen lassen wird, ist er nicht imstande dazu, einen Menschen zum Sitzen zu bringen in seinem eigenen Grab? Insofern, daraufhin sagen die beiden Engel zu ihm, wer ist dein Herr? Und er wird sagen, es geht ja um den gläubigen Menschen, er wird sagen, mein Herr ist Allah. Und diese Antwort, liebe Geschwister, kann er nur geben, weil Allah Azza wa Jal ihm dazu die Kraft gibt. Denn in diesem Moment begegnet er Engeln. Und diesen Engeln, denen er begegnet, die haben keinen angenehmen, die sehen nicht angenehm aus, sondern sie sehen furchteinflößend aus. Und er befindet sich in einer Situation, von der er weiß, wenn er diese Fragen beantwortet, auf die Art und Weise, wie er sie beantworten soll, dann wird er erfolgreich sein. Und diese Festigung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Insofern wird er sagen, der Gläubige, weil Allah ihn gefestigt hat, möge Allah mich und euch ebenfalls festigen, denn ihr wisst, wie ein Mensch reagiert, wenn er in Angstzustand ist. Wenn er Angst hat, bringt er kein einziges Wort über seine Lippen. Wie soll es in diesem Zustand sein? Und er wird sagen, mein Herr ist Allah. Und dann werden sie ihn fragen, was ist deine Religion? Und er wird sagen, meine Religion ist der Islam. Und sie werden ihn nochmal fragen, was ist mit diesem Mann, der unter euch entsandt worden ist? Und er wird sagen, es ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Dann werden sie fragen, dann werden die Engel ihn fragen, woher weißt du das? Und er wird sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen, daran geglaubt und das für wahr gehalten. Und daraufhin wird jemand vom Himmel ausrufen und sagen, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. In diesem Abschnitt ist ein Hinweis darauf, dass der gläubige Muslim deswegen glaubt an Allah und seinen Gesandten als Propheten, weil er dafür Beweise hat. Weil er das nicht nur, weil er das einfach von seinen Eltern so gelernt hat und da hineingeboren ist, sondern weil er sich hat überzeugen lassen davon, dass dieser Mensch Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Gottes sein muss. Und weil alle Anzeichen dafür sprechen und weil es nichts gibt, was dagegen spricht. Und der beste Beweis und der stärkste Beweis, den du überhaupt vorbringen kannst, indem du sagst, oh Allah, du bist doch derjenige, der in deinem Buch das und das gesagt hat. Du hast doch im Koran gesagt, Muhammadun Rasulullah. Was gibt es für einen besseren Beweis? Das ist derjenige, der alles weiß. Derjenige, der mich jetzt auf die Probe stellt, ich sage, oh Allah, du hast es mir beigebracht. Was willst du für einen besseren Beweis bringen als diesen? Und er ist so einfach. Er ist nicht kompliziert. Er sagt, ich habe das Buch Allahs gelesen, daran geglaubt und es für wahr gehalten. Daraufhin ruft jemand vom Himmel und sagt, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, Allah hat so geteilt den Engeln mit. Und dann heißt es, legt ihm eine Matte aus dem Paradies aus und gebt ihm Kleider aus dem Paradies und öffnet ihm ein Tor zum Paradies. Das ist alles noch im Grab. Daraufhin erfährt er von der Barmherzigkeit und von dem guten Geruch des Paradieses. Und sein Grab wird ihm ausgeweitet, soweit sein Auge reicht. Das heißt, es wird ihm diese Enge genommen. Und daraufhin erscheint ihm ein Mann mit schönem Gesicht und mit schönen Kleidern und mit einem guten Geruch. Und er wird sagen, freu dich wegen dessen, was dich glücklich machen wird. Das ist der Tag, den man dir stets versprochen hatte. Er wird ihn fragen, wer bist du überhaupt? Dein Gesicht sieht so aus, als würdest du mit Gutem kommen. Da sagt er, ich bin deine rechtschaffene Tat. Daraufhin sagt der gläubige Mensch, o mein Herr, lass die Stunde eintreffen, damit ich zu meiner Familie und zu meinem Vermögen zurückkehren darf. An dieser Stelle endet die Beschreibung über den gläubigen Menschen, denn ab diesem Zeitpunkt ist klar, wie der Gläubige, wie sein Ausgang sein wird, denn niemand wünscht sich den Eintritt des Tages der Auferstehung, diesen Moment, außer jemand, der weiß, dass was danach auf ihn erwarten wird, noch gewaltiger ist und schöner ist und besser ist. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, was aber den ungläubigen Diener auf der anderen Seite angeht, wenn er sich dem Diesseits abwendet und dem Jenseits zuwendet, steigen zu ihm Engel mit schwarzen Gesichtern herab. Sie haben mit sich Kleider aus dicker Wolle, auf Arabisch Misch. Sie setzen sich dann zu ihm in der Entfernung, soweit sein Auge reicht. Daraufhin kommt der Engel des Todes, setzt sich bei seinem Kopf hin. Er sagt, o du üble Seele, tritt aus zu Ärger von Allah und Zorn. Daraufhin verteilt sie sich im gesamten Körper. Daraufhin reißt er sie heraus, so wie man einen Spieß aus feuchter Wolle herausreißen würde. Er nimmt sie. Er lässt sie dann in seiner Hand nicht einmal einen einzigen Augenblick und schon nehmen ihn diese Engel der Strafe und legen ihn in diese Kleidung, die sie aus dem Höllenfeuer gebracht haben. Die Seele tritt dann aus seinem Körper heraus mit dem übelsten Geruch, den es überhaupt auf der Erde gegeben hat. Sie steigen dann mit ihm hinauf und jedes Mal, wenn sie an einer Engelschar vorbeikommen, sagen sie, was ist das für eine üble Seele? Und sie werden sagen, das ist die Seele von dem Sohn so, Sohn des Sohn so. Und sie nennen ihn bei den übelsten Namen, mit denen man ihn in diesem Leben bezeichnete. Bis sie dann zum untersten Himmel gelangen. Sie bitten dann darum, dass die Tore des untersten Himmels geöffnet werden, aber sie werden nicht geöffnet. Daraufhin las der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die Ayah, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Für sie werden die Tore des Himmels nicht geöffnet werden, noch werden sie den Paradiesgarten betreten, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht. Das ist ein Ausdruck dafür, dass es natürlich nicht geschehen wird. Daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, legt das Buch meines Dieners oder legt sein Buch in Sijjin, in die unterste Erde. Sijjin ist ein Ausdruck für den tiefsten Ort und kommt vom arabischen Wort Sijjin, was Gefängnis bedeutet auch, und gemeint ist ein Ort, den man nicht verlassen kann und in dem man ein beengtes Leben führt. Und daraufhin wird seine Seele weggeworfen. Und so sagte dann las der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ayah: وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Surat al-Hajj, Vers 31, und wer Allah etwas beigesellt, für den ist es so, als ob er vom Himmel hinunterfallen würde. Daraufhin schnappen ihn die Vögel oder der Wind treibt ihn zu einem entfernten Ort. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam weiterhin, daraufhin kehrt seine Seele zu seinem Körper zurück. Und es kommen zu ihm zwei Engel. Sie bringen ihn dazu, sich hinzusetzen. Und sie sagen zu ihm, wer ist dein Herr? Und er wird antworten, ich weiß nicht. Und nochmal fragen sie ihn, was ist deine Religion? Und er wird wieder sagen, ich weiß nicht. Und sie fragen ihn zum dritten Mal, wer ist dieser Mann, der unter euch entsandt worden ist? Er wird sagen, was meinst du? Daraufhin wird jemand vom Himmel rufen und sagen, er hat gelogen. Bereitet ihm eine Matte aus dem Höllenfeuer aus. Und das ist ein Hinweis darauf, dass er sehr wohl gewusst hat, was die Wahrheit ist. Dass er sehr wohl gewusst hat, dass Allah sein Herr ist. Dass er sehr wohl gewusst hat, dass der Islam die Religion Allahs ist. Dass er sehr wohl gewusst hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Allahs ist und sein Prophet ist. Und wenn wir es auf eine andere Umma beziehen, eben die früher gelebt hat, eben dass Moses sein Gesandter war oder dass Jesus sein Gesandter war und so weiter und so fort. Allah sagte subhanahu wa ta'ala weiterhin, öffnet ihm ein Tor zum Höllenfeuer. Daraufhin, das heißt nicht, dass es betritt, sondern er wird es nur sehen, genau wie der Gläubige seine Stelle im Paradies sieht und nur durch den Anblick schon einer Wonne verfällt. Genauso der Höllenbewohner, Gott bewahre, noch bevor er sie betreten muss, erfährt er von ihrer Hitze und ihrem heißen Wind. Und das Grab kommt ihm eng vor. Das Grab wird ihm eng gemacht, bis sogar die Rippen sich ineinander verwickeln. Und es erscheint ihm ein Mann mit hässlichem Gesicht, mit hässlichen Kleidern und üblem Geruch. Und er wird sagen, das heißt, dieser Mensch wird zum Verstorbenen sagen, freu dich über das, was für dich schlecht sein wird. Das ist der Tag, den man dir immer anzudrohen pflegte. Er sagte, wer bist du? Dein Gesicht sieht aus, als würdest du mit Üblem kommen. Und er wird sagen, ich bin deine üble Handlung. Ich bin deine üble Tat. Und daraufhin sagt der Verstorbene, mein Herr, lass die Stunde nicht eintreten. Das ist das Ende des Hadithes, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Und er ist überliefert worden im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, unter anderem in ausführlicher Länge. Die Ahlus Sunnah wal Jama'ah glaubt an diese Hadithe. Warum? Weil sie authentisch für den Propheten überliefert worden sind. Und deswegen gibt es niemand von Ahlus Sunnah, der solche Überlieferungen zurückweist, nur weil er sie mit eigenen Augen nicht nachvollziehen kann, nur weil er mit eigenen Augen nicht sieht, was im Grab geschieht. Und trotzdem glaubt der Muslim daran, weil der Prophet es eben ihm mitgeteilt hat. Und weil es eben eine Angelegenheit des Verborgenen ist. Und das unterscheidet ja gerade den Gläubigen von dem Ungläubigen. Was ist denn, wo ist denn der Glaube, wenn wir nur an das glauben, was wir sehen? Wie unterscheiden sich dann die gläubigen Menschen noch von den ungläubigen Menschen? Insofern, ein Teil dieses Hadithes befindet sich auch in Sahih al-Bukhari, und so heißt es in einer anderen Überlieferung, und das stärkt natürlich diese Überlieferung noch einmal zusätzlich, und uns geht es ja letztendlich nur darum zu beweisen, jetzt gerade, dass es dieses Hayat al-Barzakhiyah gibt, dieses Leben im Grab. Anas ibn Malik berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعًا عَالِيًا. Wenn der Diener in sein Grab gelegt wird und seine Gefährten sich von ihm abgewandt haben, das heißt, nachdem das Begräbnis fertig ist, hört er mit Gewissheit die Fußtritte. Wortwörtlich heißt, er hört die Schläge der Schuhe, wie sie also laufen, die Menschen laufen. Daraufhin kommen zwei Engel zu ihm, die ihn zum Sitzen bringen. Sie beide sagen zu ihm, was hast du über diesen Mann gesagt? Was pflegtest du über den Mann zu sagen? Meint über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was den Gläubigen angeht, so wird er sagen, ich bezeuge, dass er Allahs Diener und sein Gesandter ist. Daraufhin wird ihm gesagt werden, schau dir deinen Platz im Höllenfeuer an. Allah hat ihn dir durch einen Platz im Paradiesgarten ausgetauscht. Und so wird er sie beide sehen. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat für jeden von uns einen Platz im Höllenfeuer bestimmt und für jeden von uns einen Platz im Paradies bestimmt. Und du bist derjenige, der für das eine oder das andere arbeitet. In einer weiteren Überlieferung, Abdullah ibn Abbas, der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal an zwei Gräbern vorbeikam. Da sagte er, sie werden gerade beide bestraft. Und sie werden nicht aufgrund einer großen Sache bestraft. Das heißt, es ist keine Sache, die man nicht hätte vermeiden können. Eigentlich eine einfache Sache gewesen. Was den einen von beiden angeht, so pflegte er sich nicht vor seinem eigenen Urin zu schützen. Und was den anderen angeht, so pflegte er unter den Menschen Unruhe zu stiften. Daraufhin bat er um einen frischen Zweig, teilte ihn in zwei Teile und pflanzte jeden von diesen beiden Zweigen in das Grab, in jeweils ein Grab und sagte, auf dass ihnen die Strafe erleichtert wird, solange diese Zweige noch nicht getrocknet sind. Das heißt, der eine von beiden, was hat er gemacht? Er pflegte sich nicht vor seinem Urin zu schützen und wir wissen, dass der Urin unter Übereinkunft der Ulama najis ist, dass gesetzlich unrein ist und deswegen schützt der Muslim sich davor, denn wenn es an seiner Kleidung ist oder an seinem Gebetsplatz ist oder an seinem Körper ist, ist sein Gebet ungültig. Und es gehört zu den Voraussetzungen des Gebets, dass man sich reinigt. Und es gibt zwei Arten von Reinigung. Einmal die Reinigung im übertragenen Sinne und einmal die wirkliche Reinigung, indem man ein Nachweisbares beseitigt, wie zum Beispiel Urin oder ähnliches. Dieser Mensch hat es nicht so genau genommen, hat, wenn er auf Toilette gegangen ist, Wasser gelassen, aber wenn es an seine Kleidung kam, an den Körper kam, hat er es nicht wieder sauber gemacht. Und was den anderen angeht, so pflegte er Namima zu betreiben. Und Namima bedeutet, dass man unter verschiedenen Menschen Unheil stiftet. Das heißt, man sagt zum Beispiel zu seinem Bruder, der so und so hat über dich das und das gesagt. Und dadurch will er Unruhe stiften. Dass der Prophet a.s. daraufhin einen frischen Zweig genommen hat, in zwei Teile geteilt hat und in das Grab gepflanzt hat, das haben die Gelehrten ausdrücklich gesagt, ist eine Handlung, die nur für den Propheten gilt, sallallahu alaihi wasallam. Und die Begründung ist eigentlich ganz einfach, in mehrererlei Hinsicht. Nummer eins, wer weiß denn heutzutage, wer im Grab bestraft wird und wer nicht? Das heißt, du kannst gar nicht die Sache selbst umsetzen. Geht gar nicht. Weil der Prophet hat es gemacht bei Leuten, wo er wusste, dass sie bestraft werden. Jetzt sagst du, dann mache ich es einfach bei allen, egal ob sie bestraft werden oder nicht. Dann sagen wir, der Prophet hat das nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba da haben es auch nicht gemacht. Insofern lässt man die Finger von solchen Sachen. Zweitens, der Prophet a.s. nahm zwei Zweige oder einen Zweig und pflanzte ja sie ins Grab. und sagte, solange sie nicht trocknen, richtig? Okay. Wenn es etwas wäre, was für alle anderen Menschen gilt und was dauerhaft Bestand hat, warum hat er dann nicht einfach gesagt, wenn es getrocknet ist, dann bitte pflanzt was Neues ein? Hätte er nicht einfach sagen können, also dann bitte pflanzt Pflanzen auf die Gräber und sag's erledigt? Insofern, solche Sachen gelten nur für ihn, alayhi salatu wassalam. Tayyib. In einem anderen Bericht heißt es von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn der verstorbene Mensch begraben worden ist, kommen zwei schwarz-blaue Engel zu ihm. Den einen nennt man Munkar und den anderen Nakir. Und das sind ja die beiden Namen, die der Autor Imam Tahawi rahmatullah im 169. Satz genannt hat. Das sind nämlich die Namen dieser beiden Engel, die ihm diese Fragen stellen. Insofern, die Berichte über das Leben in Al-Barzakh sind mutawater. Das heißt, sie sind so häufig beliefert worden, dass wir hundertprozentig wissen, dass es über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch beliefert worden ist. Wir haben die Ayat gesehen, wir haben zahlreiche Hadithe gesehen. Für den Muslim reicht es aus, einen einzigen Textbeweis dazu zu haben. Wie sieht es dann erst recht aus, wenn er davon zahlreiche vor Augen hat? Was wir nicht machen, ist es uns zu unterhalten über die Art und Weise dieser Vorgänge. Denn, wie gesagt, es handelt sich ja gerade um Al-Ghaib, um das Verborgene, das Unsichtbare. Wenn du genau wüsstest, wie das wäre, dann wäre es ja nicht mehr unsichtbar und verborgen. Dann wäre es auch keine Prüfung mehr für deinen Glauben. Insofern, der Prophet a.s.w. hat uns nicht über jedes Detail davon informiert, sondern er hat uns das mitgeteilt, was wir für dieses Leben brauchen. Denn solche Details, die er mitgeteilt hat, weisen darauf hin, dass das von Allah azza wa jal kommt und dass du dich darauf gefasst machen musst. Du gehörst entweder zu dem einen oder zum anderen. Es gibt nur nach dem Tod. Entweder du warst Muslim oder du warst Kafir. Es gibt kein Zwischending. Diese Fragen und das, was sich im Grab abspielt, bezieht sich gemäß der richtigeren Ansicht mit den Gelehrten sowohl auf die Seele als auch auf das Grab, als auch auf den Körper. Insofern, wenn der gläubige Mensch in seinem Grab einer Wonne ausgesetzt ist, dann bezieht sich auf Seele und Körper und auch seine Strafe bezieht sich auf Seele und Körper. Ein Grund, warum jemand sagen könnte, bezieht sich nur auf die Seele, weil er eben sagen könnte, ich sehe mit meinen Augen nichts im Grab. Und er setzt seinen Verstand vor die Überlieferung. Und das natürlich widerspricht dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem es ja ausdrücklich heißt, dass seine Seele zu seinem Körper zurückkehrt. Und sie bringen ihn zum Sitzen. Das heißt, zum Sitzen, du machst mit deinem Körper, setzt du dich hin. Tayyib. Auch ein wichtiger Hinweis, wenn wir über Al-Barzakh reden, diese Sache in Al-Barzakh geschieht für jeden verstorbenen Menschen. Das heißt, egal ob dieser Verstorbene in einem Grab begraben worden ist oder ob dieser nicht begraben worden ist, in dem ihm wilde Tiere gefressen haben oder er verbrannt worden ist, oder ob er eingeäschert worden ist, oder ob er in einem Meer ertrunken ist. All dies spielt überhaupt keine Rolle. All dies spielt überhaupt gar keine Rolle. Trotzdem erfährt er diese Strafe. Und trotzdem reden wir von Al-Barzakh. Und dein Grab, dein Qabr ist da, wo du dich aufhältst. Auch wenn es nicht in ein Loch ist, das in einem Boden gegraben worden ist. Das alles hält Allah subhanahu wa ta'ala nicht davor ab, das anzuwenden, was er solchen Menschen versprochen hat. Und es gibt, wie gesagt, zahlreiche Beweise für dieses Leben im Grab. Und so sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Gewaltiges, was die Herzen der Gläubigen erschüttern lässt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn ich nicht Angst hätte, wenn ich nicht Angst hätte, dass ihr euch gegenseitig nicht mehr begraben werdet, dann hätte ich Allah darum gebeten, euch von der Strafe im Grab das hören zu lassen, was ich hören kann. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, manche von ihnen sagen, dass diese drei Fragen, die gestellt werden, nur für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Und aber offensichtliche Beweise sind, oder die offensichtlichen Texte weisen darauf hin, dass es nicht nur für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Das heißt, nur weil es heißt, wer ist dieser Mann, und damit ist genannt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heißt nicht, dass es schließt nicht aus, dass alle anderen ebenfalls gefragt werden. Aber warum habe ich das erwähnt? Ist ja eigentlich absolut irrelevant für uns, ob die Völker vor uns befragt worden sind oder nicht. Aber das ist ein Glaubensaspekt, über den es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Und das wollte ich darauf hinweisen. Denn manche Leute denken, in Bezug auf Aqidah-Themen gibt es niemals Meinungsverschiedenheit. Das stimmt nicht. Manchmal gibt es in Bezug auf Aqidah-Themen Meinungsverschiedenheit. Wir sind aber dann keine zentrale Angelegenheit. Also wir werden uns nicht uneinig sein darüber, ob es einen Gott gibt oder zwei. Oder ob es einen Tag der Auferstehung gibt oder nicht. Aber es gibt Detailfragen, die bei denen es unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten geben mag. Die auch, wie gesagt, aber keinen Einfluss auf deinen Islam haben. Und auch andere Fragen, wie zum Beispiel, ob Kinder zum Beispiel auch befragt werden in ihrem Grab. Oder ob diese Strafe im Grab dauerhaft ist oder ob sie irgendwann mal aufhört. Und natürlich, wir gehen davon aus, dass die Menschen unterschiedlich sind. Manche von ihnen verdienen die Strafe dauerhaft und manche von ihnen verdienen die Strafe nicht dauerhaft. Denn es wäre nicht gerecht, wenn der gläubige Sünder für mehr bestraft wird, als er eigentlich getan hat. Insofern gehen wir davon aus, dass für manche Sünder die Strafe eben nur zeitlich beschränkt ist. Und Allah Azza wa Jal weiß es am besten. Oder auch eine Frage ist, wo befinden sich denn die Seelen der Gläubigen danach? Wo befinden sich die Seelen der Gläubigen danach? Das heißt, nachdem die Fragen gestellt worden sind, nachdem er sie beantwortet hat, nachdem gesagt wird, setzt sein Buch in Illiyin. Es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt zwei Überlieferungen, die diesbezüglich interessant sind. Einmal Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als eure Geschwister am Tag von Uhud gefallen sind, gemeint gewortwörtlich heißt, als sie einen Schicksalsschlag getroffen hat. Okay? Gemeint ist, nachdem sie, die Schlacht von Uhud ist bekannt und dort gab es viele Märtyrer unter den gläubigen Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Der Prophet sagte, als eure Geschwister am Tag von Uhud getroffen wurden, gefallen sind, hat Allah ihre Seele in die Bäuche von grünen Vögeln gesetzt. Sie trinken von den Flüssen des Paradieses. Sie essen von ihren Früchten. Sie kehren zurück zu den Lampen, die aus Gold sind und am Throne des Alabamas angehängt sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem Hadith erkennen wir, dass die gläubigen Seelen der Märtyrer sich im Paradies bereits befinden und es bereits genießen dürfen, noch bevor der Tag der Auferstehung eingetreten ist. Aber die Frage ist, gilt das nur für sie? So berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, dass der gläubige Mensch oder die Seele des gläubigen Menschen sich die Form eines Vogels annimmt, die sich in den Bäumen des Paradieses aufhalten. oder auf den Bäumen des Paradieses aufhalten, bis Allah sie zu ihren Körpern zurücksendet am Tag, an dem er sie wieder auferwecken wird. Und das weist darauf hin, dass die Seelen der Gläubigen im Paradies sind, aber das Paradies ist groß und manche von ihnen haben die höchste Stätte eingenommen und manche von ihnen weniger als das. Und auch zu unserem Glauben, zu guter Letzt, auch zu unserem Glauben an Al-Barzakh gehört, dass es bestimmte Menschen gibt, die von der Erde nicht verzehrt werden, sagt man, beziehungsweise die von der Erde nicht zersetzt werden und die auch nicht verwesen. Und dazu gehören zweifellos die Körper der Propheten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah azza wa jall hat der Erde verboten, wortwörtlich heißt es, die Körper der Propheten zu essen. Gemeint ist, die Körper der Propheten zu zersetzen. Und dass dies passiert, ist eine Wahrheit. Wird bezeugt, nicht in Bezug auf die Propheten, aber bezeugt auf andere Menschen, die verstorben sind und die sich nach jahrelanger Zeit immer noch in ihren Gräbern so befinden, wie man sie vergraben hat, nach über 1000 Jahren, wie manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die mal im Laufe der Zeit aufgedeckt wurden und wieder vergraben worden sind. Möge Allah azza wa jall mit ihnen zufrieden sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen und euren Glauben stärken und ihn festigen und dafür sorgen, dass dieser Glaube auch eine Auswirkung hat auf unser Leben, sodass wir das sagen, was Allah zufriedenstellt, das tun, wodurch wir uns Allah azza wa jall nähern, das im Herzen verinnerlichen und beabsichtigen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und gerne sehen möchte, denn Allah azza wa jall ist der, der zumstande ist und erst denke dir wiederum zu beten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.